bedeutet das für uns? Nichts ist wie vorher, das warst dann du, Armin. Genau, und wir haben darüber gehört, was Gott bei uns alles verändert hat, welche Erneuerung gibt es bei Gott. Und letzte Woche mit Ome der neue Ausweis. Und übrigens, ein paar Umschläge mit Tinte und für den Fingerabdruck. Wer das noch nicht bekommen hat, ich habe 4, 5 Stück noch dabei. Ihr könnt gerne euren Ausweis bei mir holen, weil es geht um unsere Identität. Und heute Morgen möchte ich Anfang dieses Kapitel 3 und wie schon in der Titel heißt, das fette Erbe Teil 1. Nächste Woche werde ich Teil 2 auch noch machen. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit einem Zitat anfangen. Die wichtigste Erbschaft steht nicht im Testament, sondern in unseren Genen. Die wichtigste Erbschaft steht nicht im Testament, sondern in unseren Genen. Was haben wir geerbt? Was du erben kann man in vielerlei Arten. Du kannst, wenn ich das hier lese und sage, okay, die wichtigste Erbschaft ist nicht in einem Testament des Vaters oder Mutter geschrieben hat, sondern in unseren Genen, reden wir hier von den Werten, die wir vermittelt bekommen haben. Was habe ich von meinem Elternhaus bekommen? Welche Gewohnheiten, welche Praktiken etc.? Also wenn ich das von diesem Inneren reden sollte und was ich von meinen Eltern geerbt habe, dann brauchen wir 3 Gottesdienste, dafür werde ich auch nicht fertig. An geistliche Ausstrahlung, an Glaubenskraft, an praktisch Leben, was man predigt und so weiter und so fort. Und natürlich dazu bin ich total dankbar auch für die guten Manieren, die meine Eltern mir übermittelt haben. An Materiellen habe ich Gott sei Dank nichts geerbt, sonst werdet ihr mir alle neidisch, aber der Lohn ist im Himmel und das ist gut so. Und von daher, wo steckt unser Erbe? Was haben wir geerbt? Welche Erbe trägt unser Genen? Welche Erbe lebt in uns? Und heute Morgen möchte der Apostel Paulus uns in dieses Thema, unser Erbe, ein bisschen hineinnehmen. Und nächsten Sonntag wird es richtig tiefer gehen in die Sache. Und deswegen geht es heute viel weniger um in uns, durch uns, mit uns, sondern vielmehr um, hey Leute, versteht mal, was Gott durch mich gerade macht. So, der Apostel Paulus möchte vermitteln und heute machen wir die erste 1 bis 13. Und wer mich kennt, weiß, ich arbeite total gerne mit Zusammenfassungen und deswegen möchten wir gerne gleich ins Thema einsteigen. Ja, am Anfang erklärt der Apostel Paulus, dass er ein Gefangener Christi ist. Und da dachte ich mir, okay, ein Gefangener Christi, wieso ein Gefangener Christi? Wäre er ein Gefangener der Römer gewesen? Weil Christi steckt ja kein Mensch in den Gefängnis. Er befreit von alle Gefangenschaften. Und dann dachte ich, okay, das kann nur die Identität sein. Ich bin gefangen wegen Christi Willen. Ich bin gefangen, weil ich von Jesus bezeugt habe. Ich bin gefangen, weil ich Menschen von der Gnade Gottes erzähle. Und er macht sogar seine Gefangenschaft in Identität mit und von Christus total abhängig. Und sagt, hey, ich bin ein Gefangener Christi. Hey, das hat mich umgehauen. Zu lesen, ich bin ein Gefangener Christi. Stell dir vor, in deiner Situation heute sagen kannst, ich bin ein geknackster Christi. Ich bin gerade geschlagen, weil ich Christus liebe. Ich bin gerade durch einen Tunnel oder in einen Tunnel, weil mein Glaube gerade gestärkt und geprüft wird. Ich bin ein geschlagener, in Anführungszeichen, Christi. Uff. Überleg dir mal, ich bin ein Gefangener Christi. Hey, das ist doch Glaubenskraft drin, oder? Einfach mal das Ganze vom anderen Blickwinkel zu sehen und sagen, wow, Christus gibt uns nicht mehr zu ertragen, als wir tragen können sowieso. Durch Tiefen und Höhen müssen wir alles sowieso. Die Frage ist, gehen wir in diesen Tiefen und Höhen mit Christus oder ohne Christus? Ich habe gestern unsere Pastoren und Leitern gesagt, ich durfte eine kurze Andacht halten und habe gesagt, Gott will immer mit uns gehen, aber gehen wir immer mit unserer Gott Hand in Hand. Das ist unsere Sache. Er hat schon für uns längst entschieden. Es ist unsere Entscheidung. Und wir sagen, okay, Herr, wir gehen auch mit dir Hand in Hand. Wir wollen deine Hand nicht lassen. So Apostel Paulus sagt, hey, ich bin ein Gefangener Christi, und er zieht seine sogar Gefangenschaft in Identität mit seinem Glauben und mit seiner Mission als Apostel. Später sein Auftrag, Verwaltung der Gnade für den Heiden. Er definiert nicht nur, ich bin ein Gefangener Christi, sondern er definiert seinen Auftrag, sagt, hey, ich bin berufen, um diese Gnade Gottes zu verwalten, also quasi zu verarbeiten, zu verbreiten, die bekannt zu machen. Das ist dieses Verwalten für die Heiden. Jetzt nicht, wer nicht weiß, was Heiden bedeutet, in diesem Fall sind alle Völker, die nicht Juden sind, weil bevor Christus haben sich die Juden als das auserwählte Volk und einzige Volk, der Gott zugehörig, definiert. Und der Apostel Paulus will klar machen, okay, Christus ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern für uns alle. Und sagt, ich verwalte, ich habe einen Auftrag, ich mehre die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Ich sorge dafür, dass jeder Mensch es erfährt, dass er Gnade Gottes bekommen kann. Ich möchte dafür sorgen mit meinem Dienst, dass die Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, etwas von Jesus hören. Warum? Weil er wusste, dass eine Begegnung mit Jesus alles verändern kann. Come on. Wo sind die Verwalter hier, die Verwalter der Gnade? Wir haben letzte Woche einen Verwaltungsbrief an euch gegeben. Ich möchte den ganz kurz hier noch einmal auspacken. Und zum Schluss beten wir noch einmal dafür, denn wir haben für jeden von uns einen Lifeguard-Ausweis gegeben, neben den anderen Ausweis. Und wir haben gesagt, hey, wir haben Gnade empfangen. Wir möchten gerne, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen. Wir haben euch ermutigt, hier vorne ein paar Namen zu schreiben von Menschen, die wir gerne von Jesus erzählen wollen, die gerne zu Jesus kommen sollen. Das können wir uns wünschen, aber Gott macht das, okay? Hinten auf dem Flyer gab meine Pläne oder meine praktischen Schritte. Was möchte ich unternehmen, damit ich in Kontakt mit diesen Menschen komme? Und dann kannst unten meine Ergebnisse. Und wir haben natürlich in dem Brief auch unsere First Steps oder Steps to Go. Das ist so eine kleine Einleitung, was man oder wie man diese Menschen in dieser Corona-Zeit auch kontaktieren kann, was man machen kann aus Liebe heraus, nicht aus der Religiosität heraus. Wer diesen Brief nicht bekommen hat, draußen am Ausgang, ihr seht diesen Korb neben unserem Sparschweinchen, da sind solche Umschläge mit diesem Inhalt. Zwei Flyer und eine Einleitung sind drin. Ihr könnt sie sehr, sehr gerne mitnehmen und in Gebrauch davon machen. So, der Apostel Paulus sagt, hey, ich bin ein Verwalter diese Gnade, und weiterhin im Vers 3 sagt, okay, ein Geheimnis wurde ihm offenbart, in Vers 3 und 4. Und von diesem Geheimnis möchten wir jetzt eigentlich reden. Er verkündet, dass dieser Geheimnis jetzt verständlich für alle geworden ist. Früher war das nicht so. Eben nämlich, dass er sagt, wow, ich verwalte was, was ich jetzt heute weiß, was alle erkannt haben, was alle wissen sollen. Und über diesen Geheimnis möchte er mit uns heute reden, und er macht klar, was dieses Geheimnis ist. Nämlich, dieses Geheimnis steht im Vers 6 und ein Teil im Vers 7, und das lesen wir einfach mal zusammen. Die Nationen sollen nämlich, pass auf, miterben und Mitglied am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung Christus Jesus durch, noch einmal eine Präposition, das Evangelium. Dessen Diener, definiert er noch einmal, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir auch der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Der Apostel Paulus definiert hier, was dieses Geheimnis ist und wofür er mit seinem Dienst steht. Was ist der Schwerpunkt seiner Predigt? Nämlich ist das hier, was wir im Vers 6 gelesen haben, dass die Menschen verstehen, sie haben auch jetzt eine Zugehörigkeit zu Gott. Und das habe ich mir, diese drei Schlagwörter, habe ich mir so aufgeschrieben, was im Vers 6 kamen, nämlich, er sagt, okay, die Heiden, die Nichtjuden, die früher nicht zugehörig waren, die sind jetzt erstmal Miterben. Das heißt, sie haben die gleichen Rechte. Come on. Wir Nicht-Juden müssen verstehen, wir erben genauso wie die Juden und wir haben die gleiche Erbe in und mit Christus, die Gott Christus gegeben hat. Halleluja! Die Kraft, die ihm auferweckt hat, ist unsere Erbe, sagt die Bibel. Diese Kraft lebt in uns und wirkt in den Gläubigen. Und ich bin einer. Gibt es noch ein paar Gläubige im Raum? Halleluja. Gefällt mir. Wir sind, das ist ein Geheimnis, das hat die Welt früher nicht verstanden. Juden, das auserwählte Volk, wir Heiden, wir beten Athanos und Makamos und was weiß ich, wie die auch immer die Götter damals hießen. Aber jetzt sind diese Leute, die ganzen Götter von überall, von Griechenland und sonst wo angebetet haben, jetzt wissen sie, wow, wir haben auch, wir sind, wenn wir an Jesus glauben, sind wir auch Miterben. Freund meine, die Erbe Jesu, das gehört dir und das gehört mir. Wir sind Miterben. Und er sagt weiter, dieses Geheimnis, das ich gerne predigen möchte, ist dieses, ich habe es jetzt mir mal so geschrieben, mit einverleibt. Sind zu einem Leib hinzugefügt. Wow. Sind zu einem Leib hinzugefügt. Dieses Geheimnis besteht darin, dass Gott sagt, ich nehme euch zu mir und mache euch eins mit mir. Ich bin da kein Bauerexperte, aber ich weiß, dass man einen Baum in noch einem anderen Baum irgendwie anbauen kann. Wenn man so die Äste schräg schneidet, dann sie ineinander eindruckt und mit einer Plastikfolie oder irgendwas erstmal wickelt, ein paar Wochen, Monate, dann wächst das eine in das andere. Also wir hatten in unserem Garten einen Baum, der zwei verschiedene Früchte produziert hat. Wir kennen das. Wie heißt das auf Deutsch? Sorry, nochmal? Ein Tropfen. So wie ein Topf, schmeckt gar nicht. Ein Topfen. Ja, wunderbar. Und so sind wir, nicht ein Topfen, nein, sondern ein Tropfen. Vater, vergib du dein Volk. Ich weiß jetzt genauso wie vorher. Ihr habt mich verstanden. Und so sind wir ein Kerab in Christus. Das, was die Deutschen mit ein Kropfen, Fropfen. Danke. Ein Fropfen, das ist doch ein schönes Wort. Ein Fropfen. So, mein Schatz, du musst verstehen, du bist eingepfropft in Christus. Kann man das so sagen? Er hat uns eingepfropft mit ihm. Einer sagt Amen, das läuft. Eingepfropft. Klaus, du bist eingepfropft, mein Schatz. Come on. Oh, Halleluja. Du auch. Ich auch. Eingepfropft in Christus. Wow. Und die Bandage, die uns hält, ist dieses Blut von Jesus. Halleluja. Der sagt, hey, wir sind mit einverleibt. Wir sind hinzugefügt zu diesem Christus. Und jetzt pass auf, wenn wir eingepfropft in Christus, welche Frucht werden wir tragen? Welche Hoffnung und in welche Hoffnung und mit welcher Kraft werden wir leben? Come on. Wenn wir miterben und mit einverleibt, eingepfropft, wenn das noch stimmt, weiß ich nicht. Von hinten habe ich Daumen hoch, super. Welche Frucht, wie wird unser Leben, unser geistliches Leben ausschauen? Wir sind, das ist Geheimnis, was der Apostel Paulus predigt. Er sagt, hey, ich habe das, würde mir verständlich und das möchte ich gerne anderen weitergeben. Sie dürfen auch zugehörig werden. Sie dürfen mitwachsen. Sie dürfen miterben. Du hast die gleiche Rechte. Halleluja. Und das Dritte, was er hier betonen möchte, und das bekräftigt das Ganze, die sind Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium. Das heißt, wir haben auch Teil an dem Heiligen Geist und an der Ewigkeit. Wow. Was für ein Geheimnis wird hier offenbart durch den Apostel Paulus. Wir sind nicht nur Miterben, nicht nur eingefleischt mit ihm, gepfropft oder so irgendwas, sondern wir sind auch Mitteilhaber an die Verheißungen. Der Heilige Geist ist uns auch gegeben. Es gehört nicht nur den einen Priester im Allerheiligsten am Tempelberg in Jerusalem irgendwo. Nein, das ist jetzt meine Teilhabe. Das ist jetzt mein Anteil. Das habe ich jetzt in mir. Das wohnt in mir. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass eure Körper oder eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes und Gott wohnt mittendrin. Halleluja. Das ist unser Erbe in Christus und durch Christus und ohne Christus und ohne in Christus zu sein, sind wir von diesem Geheimnis fern. Aber weil wir in Christus sind und Christus in uns wohnt, sind wir Miterben, mit einverleibt und Mitteilhaber seiner Natur, seiner Geist und die Ewigkeit. Halleluja. Wir sind nicht mehr verurteilt und verdammt zum Tod, zum ewigen Tod, sondern wir können sagen, danke Herr, unsere Erbe ist das ewige Leben. Halleluja. Warum? Weil durch Christus haben wir einen Zugang zu diesem Gnadenthron. Und das ist dieses Geheimnis, was der Apostel Paulus hier verkündigen möchte. Das ist das, was wir heute Morgen wir mitnehmen wollen. Das ist das, was wir verstehen wollen. Immer wieder in meinem Reisedienst treffe ich Besonderes auf Senioren, die den Wunsch äußern. Das habe ich schon ein paar Mal in meinem Dienst gehört. Wenn sie wissen, ich bin Israeli, die denken gleich Israeli, gleich Jude. Und ein paar Mal habe ich gedacht, oh, ich wäre auch gerne als Jude geboren. Ich wollte auch gerne zum Volk Gottes gehören. Ohne Scherz, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und dann lächle ich so kurz und sage, bete in mein Herz, Herr, gib mir Weisheit und die Gnade, dass ich jetzt nicht überfließe mit irgendwelchen Sprachen, die nicht angemessen sind, sondern gib mir Gelassenheit und Ruhe und Weisheit, das zu antworten. Und dann sage ich einfach, hey, Mama, du glaubst doch an Jesus Christus, oder? Du glaubst an Jesus. Ja, klar glaube ich an Yeshua, sagen sie immer, die Israel-Freaks. Und dann sage ich, hey, cool, weil du an Jesus Christus glaubst, an dieses Yeshua glaubst, dann bist du auch schon Volk Gottes. Dann gehörst du auch zum Volk, weil wenn wir Galater lesen, heißt das, es ist nicht mehr das Beschnitten oder Unbeschnitten sein, was entscheidend oder ob du zugehörig bist oder nicht, sondern die Beschneidung des Herzens und die geschieht allein und einzig durch den Glauben an Jesus Christus, der uns erlöst und gerettet hat und er allein vergibt unsere Schuld und macht uns zugehörig zu Gott, so Miterben, eingefleischt und Teilhaber zu all dem, was er uns zu bieten hat. Halleluja. Ein geistlicher Reichtum, ein Geistesgaben, eine Identität, eine Vergebung, eine Befreiung. Wir gehören zu ihm. Und das macht einfach Spaß. Halleluja. Und dann macht der Apostel Paulus er führt uns in diese Geheimnisverwaltung ein Stückchen tiefer. Geh mal zu Vers 7, da sagt er, Paulus macht klar, er predigt dieses Geheimnis durch Gottes Gnade und Gottes Kraft. Mein Freund, dieses Lifeguard-Ausweis. Ey, glaub mir, wir können Strategien entwickeln und Methoden entwickeln, die wir wollen. Dieses Tippspapier, alles, was wir wollen. Aber glaub mir, wenn dieser Ausweis, das ist ein kleiner Hilfsmittel, mehr ist das nicht. Aber wenn das durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft, so wie der Apostel Paulus sagt, gepredigt, benutzt, gebetet wird, come on. Dann werden wir nicht mehr das hier verwalten, dann wird der Herr das verwalten, wofür wir beten und das wird fruchten. Come on. Und das wird sich bemerkbar machen, dass der Herr mit uns, bei uns, in uns bist und wirkt durch uns und für sein Reich. Halleluja. Denn er baut sein Reich und die Pforte der Hölle können sie nicht überwinden. Hey, wir sind berufen, genauso die Menschen zu erzählen, Gott ist gut. Und wir alle brauchen Gott. Und deswegen, der macht klar, ich mache das nicht aus Spaß, ich mache das nicht aus meiner Kraft, ich mache nicht das, weil ich einfach Bock habe und stur und Fundamentalist bin, sondern er macht das, weil Gottes Kraft und Gottes Gnade auf ihm gekommen ist. Und nachher macht er weiter und gibt uns noch weitere Wege, wie wir unser Glauben leben können. Ein Beispiel an ihm, er nennt sich selbst Allergeringste. Nicht fromm, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also ganz ehrlich, wer der Apostel Paulus und seine Geschichte und seinen Werdegang kennt, er ist überhaupt nicht der Allergeringste. wenn wir an das ermessen wollen, was er im Prinzip als Apostel erreicht hat, welche Reisen er gemacht hat, welche Erlebnisse er gemacht hat, wo er gepredigt hat, mit welchen Persönlichkeiten er gesprochen hat und. Nein, der Allergeringste war er nicht. So menschlich betrachtet. Aber hier erteilt uns der Apostel Paulus eine Lektion im Thema Demut. Eine Lektion im Thema, hey, bleib cool, bleib auf dem Boden. Er ist im Prinzip, er hat ein Drittel vom Neuen Testament fast geschrieben, verstehst du? Und er sagt, ich bin der Allergeringste, der Allerkleinste unter allen Dienerinnen und Dienern. Warum? Weil er kapiert hat, er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat dieses Wesen Gottes irgendwo erkannt und er hat gewusst, wow, gegenüber seiner Herrlichkeit bin ich so klein und so gering mit all dem, was ich erreicht habe. Ohne sein Wesen, in mein Wesen wäre ich eigentlich nichts und deswegen bin ich der Geringste unter allen Brüdern und Schwestern. Ich dachte, was für eine Herzenshaltung, lieber Paulus. Was für eine Demut, was für ein dienendes Herz. Mein Freund, das ist das, was Gott uns gerne zeigen möchte. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen, seine Fähigkeit sehen, seine Liebe zu uns sehen, die Möglichkeit, die wir haben. Allein ist es seine Gnade über unser Leben, glaub mir das. Und es gibt keiner von uns, der irgendwas kann, was nicht Gottes Gnade in uns ist. Ich so definiere ich mindestens jede kleine Begabung, die ich habe, sage ich, Herr, danke, dass du es mir gegeben hast. Danke, dass du mich dafür gebrauchst. Es ist deine Gnade, Herr, es ist deine Gabe, es ist deine Liebe, es ist dein Werk. Ich kann nichts dafür. Warum? Weil wir wollen Gottes Herrlichkeit sehen. Gottes Größe, Gottes Macht. Deswegen sagt der Apostel Paulus, hey, ich bin der Allergeringste. Er war nicht fromm, aber er hat Gottes Wesen irgendwie erkannt. Er wusste, wenn ich mich jetzt aufpusche und mit dem breiten Stolzbrust durch die Gegend gehe, wäre es so wie mein Wesen. Ich bin hier der Apostel aller Apostel, der Gemeindegründer, der vor Könige spricht und ich bin der Begegnung persönlich mit Gott gehabt hat und ich bin hier der das bringt ihm nichts. Dann piekst ihm Gott einmal in die Brust, ist die ganze Luft raus und der Mann ist erledigt. Und er hat schon so einen Piekser bekommen, der Apostel Paulus. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen, erschien ihm, wir kennen ja seine Geschichte, er weiß ganz genau, was Macht und was Kraft bedeutet. Er weiß ganz genau, was Herrschaft bedeutet. Er weiß ganz genau, was bedeutet, ich habe Macht über vieles. Und er hatte die vor seiner Begegnung mit Gott. Und damit Gott piekst diese Luftkissen hier in seine Brust und er schreit, hey, wer bist du denn? Ich bin der Gott, den du verfolgst. Sagt Gott zu ihm, er piekst seinen Stolz, er zerstört seinen Stolz. 3 Tage lang sah er kein Licht. Und dann hat er erkannt, ich brauche Gottes Herrlichkeit. Ich gehe runter vom Steuer und lasse Gott mein Leben steuern. Und deswegen sagt er, ich bin der Allergeringste unter den Dienerinnen und Dienern. Und ich möchte uns allen ermutigen, egal wie gut wir was können, egal wie stark unser Dienst ist, zu Hause, hier in der Gemeinde, bei der Arbeit, egal welche Position wir besitzen im Leben oder manche, wir alle spielen verschiedene Rollen in unserem Leben. Das ist in der Natur unser, also ich bin Papa, ich bin Pastor, ich bin Vorstandsmitglieder, ich bin für die Auszubildende zuständig, die ich gerade besuche und interviewe und ich belege viele, viele, viele Positionen. Ich bin Reiseleiter für Israel und das Ganze, verstehst du? Und jetzt sage ich, okay, in welche Rolle, ich habe diese ganze Rollen da und du hast bestimmt deine verschiedenen Rollen, keine Frage, das hat jeden von uns. Ist das ein Grund für mich, stolz zu werden? Definitiv nein. Ist das ein Grund für mich, mein Bruder? Nein, überhaupt nicht. Und ich sage, Herr, danke, dass du mir so viel zutraust. Ich verstehe dich zwar nicht, also ich habe mich sogar gewagt, manchmal Gott zu sagen, wenn ich gesehen habe, was er mit mir macht. Habe ich gesagt, Herr, ich weiß es nicht, ob du wirklich alle Tassen im Schrank hast, aber wenn du es willst, mache ich das halt und fertig. Also ich habe wirklich Gott, also weil ich bin Landsmann, ich darf mit ihm mal frech sein, weil ich die Prophetin gelesen habe und gelesen habe, wie sie mit Gott gesprochen haben, habe ich mir auch mal den Spaß erlaubt. Und wisst ihr was, Gott hat mich nicht deswegen gehasst, das darf man, einfach mal echt vor Gott kommen. und sage, Herr, das kotzt mich an, das ekelt mich, das kann ich nicht mehr. Wieso machst du das? Wo bleibst du? Und Mose hat es gemacht, alle haben das gemacht. Und deswegen schauen wir, Freunde, wir gerne kommen zu Gott. Und egal, wo wir stehen, egal, welchen Dienst wir besitzen, dass unser Herz sagt, wow, Herr, danke, ich bin der Geringste unter allen Brüdern und Schwestern, ich diene gerne, du darfst mich gerne gebrauchen, Herr. Und die Bibel sagt, wenn wir in diesen Fahrstuhl Gottes irgendwo eher den Knopf nach unten drücken und uns demütigen unter seiner mächtigen Hand, A, werden wir gesegnet, B, wer sich demütigt, was macht der Gott mit ihm? Pups. Gott erhöht ihm und erhöht dich einmal Gott. Wer soll dich bitte schön dann wieder runterziehen? Keiner. Aber die Bibel sagt, aber die, die sich hochpushen und stolz sind und so, die erniedrigt er. Wer will diese Menschen wieder aus so einem Loch rausholen? Außer Buße, Umkehr und Demut vor Gott kann ich keinen Fahrstuhl, der sie wieder nach oben bringen kann. Und deswegen, Freunde, möchten wir gerne vom ganzem Herzen einfach sagen, okay, wir lernen vom Apostel Paulus, wir lernen in diesem Epheserbrief auch trotz unserer Dienste und alle Fähigkeiten, die wir haben, in der Vielfalt, die wir haben, sagen, danke Herr, dass ich mitdienen darf, mitgestalten darf, dass es allein deine Liebe und deine Gnade zu mir haben. Und dann offenbart uns der Apostel Paulus das Ziel von diesem Geheimnis. Wozu wird dieses Geheimnis gemacht? Und er sagt weiter, es ist einfach, ich möchte Licht bringen für die Heiden. Ich möchte Licht bringen für die, die Jesus nicht kennen, für die, die nicht Juden sind. Sag, ich möchte alle Menschen predigen, weil das auch der Auftrag von Jesus war, geht hin in aller Welt, erst in Judäa, in Samaria und dann in aller Erde. Und das möchte Jesus, dass wir über unser Tellerrand hinaus sagen, ich möchte gerne Licht bringen für die Heiden. Halleluja. Ich möchte diese Welt erzählen über Gottes vorher bestimmte Plan der Erlösung und ich möchte gerne vermitteln. Ich möchte gerne sagen, Gott liebt dich seit eh und je, seit Grundlegung der Welt warst du schon auf Gottes Plan. Vor Grundlegung der Welt hat Gott so auf dich mit dem Finger gezeigt, sagt, hey, der ist meins, ich möchte den gerne haben. Er hat dich zu dem bestimmt und zu dem gemacht, was und wer du bist. Er hat schon Gedanken gemacht über dein und über mein Leben. Und ich sage dir, das überwältigt einfach mein Herz. Er will Gott, allen sagen, Gott macht sich Gedanken über dein Leben. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube aber an das Zufallen Gottes in mein Leben. Ich glaube nicht an ungeplante Ereignisse, ich glaube an Ereignisse, die Gott führt in mein Leben und lässt manchmal Sachen zu, damit ich trainiere, wachse, stark werde im Glauben und ihm auf die ganz neue Level und Ebene diene, weil er ein guter, trainierender Gott ist. So, der Apostel Paulus offenbart das und sagt, okay, ich möchte Licht geben für die Heiden und sie sollen von Gottes vorher bestimmten Plan der Erlösung vermittelt und erfahren. Halleluja. Und dann will er, dass die Nationen wissen, dass diese Wahrheit und dieses Geheimnis eigentlich in Gott, in Jesus verborgen war und durch Jesus wurde diese offenbart und würde das allen klar gemacht. Halleluja. Und später erzählt der Apostel Paulus, dass die Gemeinde das reflektiert. Die Gemeinde reflektiert die unerschöpfliche Weisheit Gottes an alle Gewalten und Herrscher. Das sind so jetzt die Abschlussworte des Apostel Paulus in der ersten Hälfte von Kapitel 3 und sagt, Freunde, wenn wir diese Geheimnisse verwalten, werden alle Völker, alle Herrschaften, alle Herrscher dieser Erde erkennen und sehen, dass Gott der gnädige Gott ist. Halleluja. Alle sollen wissen, durch Jesus, es ist vollbracht. Er sagt, hey, er hat das Ganze für uns gemacht. Das war von vornherein Gottes Plan. Das war von vornherein Gottes Willen. Das war von vornherein das, was er geplant hat. Und Jesus hat diese Erlösung geplant, damit wir Mitteilhaber, Miterben, mit eingefleischt sind, passiert. Das war schon alles vollbracht durch Jesus. Das ist jetzt die Übersetzung mit meine Worten. Und ganz zum Schluss, die letzten zwei Verse, passiert Folgendes. Sagt der Apostel Paulus, dass die Furcht ist durch den Glauben besiegt. Er hat gesagt, okay, ich bin durch vieles, vieles, vieles durchgegangen, aber diese Glaube, die ich habe, die besiegt jeden Furcht, jeden Angst, jeden Unsicherheit. Und das möchte ich, dass jeden das sieht und erfährt, dass jeden das weiß. mein Freund, was glauben wir, was bekennen wir? Und ich möchte gerne von letzten Sonntag wiederholen, der Mund spricht von dem, was der Herz erfüllt ist, von wem der Herz erfüllt. Was verbreiten wir? Sicherheiten, Liebe, Gnade, oder verbreiten wir eher Ängste, Unsicherheiten und. Worüber reden wir? Unsere Freunde, unsere Ängste sind durch den Glauben besiegt, vorausgesetzt wir glauben an diesen wunderbaren, lebendigen Gott, der uns gerne liebt und vergibt, anstatt dass uns bestraft und unser Leben kaputt macht. Das ist definitiv nicht Gottes Absicht. Und dann zum Schluss, er schreibt aus dem Gefängnis und er sagt, und er war dort und er schreibt das, weil die Ältesten der Juden haben eine falsche Anklage gegen ihn gemacht, dass er einen Nichtjuden mit in den Tempel mitgeschleppt hat, und das durfte man damals nicht, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und das war der Grund, warum er da festgenommen wird. Und aus dem Gefängnis schreibt er hinaus und dann er ermutigt die Gläubigen in Ephesus: Nimm keinen Anstoß an mein Gefängnis, sei nicht demotiviert, weil ich jetzt eure Apostel, eure Pastor sozusagen aus der Gefangenschaft schreibe, sondern sei einfach stark im Glauben und schau die Herrlichkeit Gottes und orientiert euch an diese Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was der Apostel Paulus uns in diesem Abschnitt von seinem Brief an den Epheser mitgibt. Versteh deine Identität und sei fokussiert auf Gottes Auftrag und lass dich nicht von äußeren Umständen beeinflussen. Und ich kann das nicht genug wiederholen, Freunde. Es gibt keinen Umstand, es gibt keine Katastrophe auf dieser Erde, der auch ansatzweise an Gottes Wesen, an sein Können, an sein Wort, an seine Verheißungen was verändern kann, nicht mal ansatzweise was ankratzen kann. Egal wie groß oder klein mein Trauer ist, meine Hoffnung ist und bleibt in Gott. Deswegen habe ich auch gesagt, heute ist ein guter Tag, den der Herr gemacht hat. Man kann gerne dazu fügen, also man darf auf Gottes Wort eigentlich nicht zufügen, aber dass wir das besser verstehen. Das ist ein guter Tag, oder das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Egal was kommt, ich entscheide mich dafür, mich freuen und fröhlich zu sein. Das ist der Sinn von diesem Vers, so einfach geklärt, erklärt. Weil wir Hoffnung haben, weil wir Ewigkeit haben, weil wir Teilhaber der geistlichen Natur sind, weil wir Teilhaber an der Erbe Gottes, weil wir eingefleischt sind. Ich habe jetzt das Wort nicht vergessen, egal. Wir sind einfach mit ihm eins gemacht. Und das ist das, was uns Hoffnung geben soll. Und deswegen möchte ich gerne in unsere Ministry Time hineintauchen. Und ich habe 2, 3 Fragen wie immer mitgebracht. Ist mir meine geistliche Erbe bewusst? Denk an den Anfang, die wichtigste Erbe liegt in unseren Genen und wir haben auch geistliche Genen durch unsere Wiedergeburt. Nicht in einem Testament von einem Mann oder einer Frau. Ist das mir bewusst, dass ich mit ihm vereint, eingefleischt bin? Dass ich Miterbe und Teilhaber seiner Natur, seiner Kraft, der Himmel ist offen über unser Leben, Freunde. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er uns liebt. Nicht, weil wir treu sind, sondern weil er treu ist. Nicht, weil wir in den Gottesdienst kommen, weil er in uns lebt. Wir können nichts dafür. Wir dürfen empfangen und genießen. Er ist treu und er liebt seine Kinder. Habe ich durch meine Erbe anderen bereichert? Hier haben wir dieses kleine Hilfsmaterial vorbereitet, damit wir auch andere teilhaben können an dieser Erbe, zu dem wir schon Teilhaber sind. Ich stelle gerne nochmal die Frage, die letzten paar Wochen, ich möchte nicht ein paar Jahre, das ist mir peinlich, nach hinten zu fragen, aber die letzten 2, 3, 4 Wochen, wer hat von unserer Erbe was mitbekommen? Welche Leute haben wir bereichert von diesem geistlichen Reichtum, den wir haben? Freunde, die Gemeinde soll aufwachen. Die Gemeinde soll wieder lebendig werden und die ist nicht lebendig mit Licht und Rauch und Krach Musik. Das ist Geschmackssache. Kann man mögen oder nicht. Ich liebe es. Je lauter, je rauchiger, je Licht, mehr Licht. Ich liebe sowas. Und bitte, liebe Techniker, noch mehr, bombardiert die Bühne noch mehr davon, okay? Aber darum geht es wirklich nicht. Die Gemeinde ist lebendig, wenn wir anfangen, die Mitglieder dieser Gemeinde, wir Christenkinder Gottes, den Auftrag zu leben, Gottes Wort in unser Alltag lebendig zu machen. der Alltag im Glauben ist dein Glauben im Alltag und der Alltag und so weiter. Wir leben das, was wir glauben, jeden Tag, wir bekennen das. Und da ist die Erbe, das ist der, wozu Gott uns beruft. Sind meine Ängste durch den Glauben besiegt? Wie gehe ich mit Ängsten, mit Krisen um? Ich habe vorher einen Freund erwähnt, 2, 3 Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich jetzt dumm und dämlich klagen kann und heulen kann, Tag und Nacht. Aber weil das nicht hilft, vergeude ich meine Zeit nicht mit nutzlosen Sachen. Ich gehe lieber zu Papa. Da gibt es was. Halleluja. Da gibt es Hoffnung. Da gibt es Heilung. Da gibt es Vergebung. Da gibt es Erfrischung. Da gibt es Erneuerung für mein Inneres. Da gibt es alles, was mein Herz braucht, ist in ihm. In ihm ist die ganze Fülle. Und meine Einladung an dich heute, ich möchte gerne ein Gnadenverwalter sein. So wie der Apostel Paulus sagt, ich verwalte die Gnade, die Gott mir gegeben hat zu den Heiden. Licht bringen, Hoffnung bringen, Leben bringen, die Botschaft bringen. Ich möchte ein Verwalter sein. Ich weiß es nicht, wie viele Verwalter und Verwaltungslustige in diesem Raum gibt. Dafür musst du nicht unbedingt organisiert sein und BWL studiert haben und sonst was. Wir verwalten die Gnade und die Gnade verwaltet unser Leben. Merkst dir, wir verwalten die Gnade und die Gnade verwaltet unser Leben. Wir können es nicht besser machen, als Gott es machen kann.